Schluss, Ende, aus. Auch dafür steht das Kreuz. Schluss, Ende, aus. Das Leben Jesu ist vorbei auf dieser Erde. Schluss, Ende, aus. Die Hoffnung, die wir in ihn gesetzt haben, zerbrochen und erfüllt sich nicht. So mögen zumindest die Jünger damals gedacht haben, als sie mit eigenen Augen gesehen und gehört haben, was wir eben auch vorgelesen bekommen haben aus dem Evangelium. Die Jünger sahen, was sie eben vor Augen hatten. Ostern, die Auferstehung, das hatten sie noch nicht im Blick. Wie konnten sie auch? Das war ja zeitlich gesehen noch gar nicht gegeben. Sie stehen voll unter dem Eindruck des Sterbens Jesu Christi. Und das war grausam genug. Schlussende aus. Das war's dann wohl. Mit unserer Hoffnung, mit dem Leben an Jesus Seite. Schlussende aus, darf ich den Bogen spannen in unser Leben, zu Beginn schon. Manchmal erleben wir vielleicht Ähnliches, oder? Was habe ich mich nicht ehrenamtlich investiert in das und jenes? Aber jetzt ziehe ich die Reißleine, Schlussende aus. Was habe ich nicht alles mich eingebracht in meine Ehe, in meine Partnerschaft, in meine Beziehung, in meinen Beruf? Aber ich habe den Eindruck, es endet, Schlussende, aus. Und am Ende stehen wir mit leeren Händen da und der Zerbruch ist gegeben. So ganz ähnlich muss es den Jüngern gegangen sein an Karfreitag. Schlussende, aus. Und so muss es auch für Jesus erstmal gewesen sein, nicht? Er ging ja bewusst auch in diesen Tod, in dieses Sterben. Und ich möchte uns aus dem Johannesevangelium heute in vierfacher Weise das ganz kurz skizzieren, warum auch das Kreuz dafür steht, Schlussende aus. Unser Bibelabschnitt beginnt aus Johannes einfach mit diesem kleinen Wörtchen, Jesus wird überantwortet. Ich finde, erniedriger kann es eigentlich für Jesus nicht sein. Pilatus liefert Jesus an die Juden aus. Und Jesus lässt dies zum Erstaunen der Jünger ja auch mit sich machen. Ist er nicht der Sohn Gottes? Und er wird in die Hände der Menschen gelegt. Der Schöpfer Gott wird ausgeliefert in die Hände der Schöpfung, der Schöpfer, der Geschöpfe. Und sie können mit ihm machen, was sie wollen. Erniedrigender geht es wohl kaum auf dieser Erde. Und was haben diese Menschenhände dann nicht letztlich Grausames mit Jesus gemacht? Wir ersparen es uns aufzulisten. Ich denke, wir wissen darum. Erspart bleibt Jesus aber Folgendes nicht. Er trug sein Kreuz. Ihr Lieben, tiefer kann es auch nicht gehen, als das eigene Todesinstrument tragen zu müssen, zumindest ein Teil davon. Und so schreibt es Johannes in Vers 17, Jesus trug sein Kreuz. Es gibt noch Länder, die die Todesstrafe vollziehen, leider vollziehen. Aber wisst ihr, eines ersparen sie diesen Delinquenten, die zum Tode verurteilt sind. Sie ersparen ihnen bis zur letzten Sekunde ihres Lebens, dass sie das Todesinstrument sehen müssen, anschauen müssen oder geschweige irgendwie tragen müssen. Nicht so aber bei einer Kreuzigung. Er soll das Holz spüren, an dem er gleich hängen wird. Er soll das Gewicht des schweren Balkens spüren, bevor er mit den Zimmermannsnägeln draufgenagelt wird. Jesus hat sein eigenes Kreuz zu tragen, diesen Querbalken. Und als er es nicht mehr tragen konnte, dann haben sie ja aus der Menge diesen Simon von Kyrene geholt. Der wusste nicht, wie ihm geschah. Und er musste dann auf dem weiteren Weg hin zu Golgatha eben diesen Querbalken tragen. Und kein Wunder, wenn man das mit ansieht, wenn man das vor Augen hat, dass die Jünger dann denken mögen, wenn jetzt nicht was Entscheidendes passiert, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ist wirklich abzusehen, was wir innerlich spüren, dass es kommen wird, Schluss, Ende und aus. Und der weitere Verlauf im Johannesevangelium berichtet uns, dass es keinen Anlass zur Hoffnung gibt. Das ist der dritte Gedanke. Johannes schreibt ganz einfach, er ging hinaus. Jesus ging hinaus. Einsamer kann es nicht werden für Jesus. Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Ihr Lieben, einsamer kann es für einen Menschen auf dieser Erde nicht werden, wenn es heißt, du gehst hinaus. Du gehst hinaus aus unserer Gemeinschaft. Wir Menschen wollen dich nicht mehr haben. Wir stoßen dich hinaus. Für Jesus heißt das zunächst, er wird hinausgestoßen aus der Stadt, aus seiner Stadt, Jerusalem. Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Hinausgestoßen aus der Gemeinschaft der Menschen, hinausgestoßen zur Schädelstätte, Golgatha. Golgatha war der Schutz- und der Müllplatz außerhalb der Stadt, der Ort der Todesschädel. Und jetzt wird's deutlich und klar, wir Menschen wollen dich, Jesus, nicht mehr unter uns und nicht mehr bei uns haben. Mach dich vom Acker, könnte man sagen. Geh hin zum Todesacker Golgatha. Es ist schlimm, ausgestoßen zu sein, verraten und verkauft zu sein, verlassen und allein zu sein. Einsamer kann es dann nicht werden, aber es kann noch schlimmer kommen. Und das ist der vierte Gedanke aus dem Evangelium bei Johannes, dass wir lesen, dort kreuzigten sie ihn. Schlimmer konnte es letztlich nicht kommen. Vier kleine Worte, aber welch ein Ausmaß an Qualen und Leiden. Ich bin am Überlegen, ob ich mir heute Nachmittag mal wieder von Mel Gibson diesen Film anschaue, Die Passion Christi. Das ist nichts für zarte Gemüter, das anzuschauen. Ich bin auf den Gedanken gekommen, weil die Person, die 2004 diesen Jesus gespielt hat, gerade jetzt dieser Tage verstorben ist, mit 48 Jahren. Und wenn man diesen Film anschaut, dann merkt man etwas, was Kreuzigung bedeutet hat in der damaligen Zeit für den, der ans Kreuz genagelt wurde. Wie gesagt, nichts für schwache Gemüter. Es gab keine grausamere Todesstrafe in der Antike. Und das Leben wird tröpfchenweise ausgehaucht. Ibis ad crucem, du gehst ans Kreuz. Diese Worte wollte keiner über seinem Leben stehen haben. Deshalb war es auch für römische Bürger verboten, dass sie gekreuzigt wurden. Und davor hat sich jeder gefürchtet. Und wer am Kreuz hängt, der weiß, ich gehöre nicht mehr zur Erde. Von der Erde bin ich hinausgeworfen, verstoßen, aber für den Himmel reicht's auch noch nicht. Und so hänge ich zwischen Erde und Himmel allein an diesem Kreuz, den Gaffern zur Begünstigung, zur Begutachtung ausgesetzt, Hohn und Spott ausgesetzt. Kein Wunder, wenn die Jünger denken, Schluss, Ende, aus. Wie gesagt, sie betrachten das Kreuz erstmal vorösterlich. Und ich habe so, wenn wir das so vor Augen malen, wie Jesus diese Phase erlebt hat, dann kann man verstehen, dass er im Garten Gethsemane gebetet hat, Herr, wenn es wirklich möglich ist, dann lass diesen Kelch noch an mir vorübergehen. Aber umso schöner und umso wunderbarer, dass Jesus sich durchgerungen hat, aber Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ich möchte das bis zum Ende durchhalten. Ich möchte es aushalten, um der großen Mission willen, die uns auf dem Herzen liegt, lieber Vater, dir und mir, dem lieben Sohn. Ich möchte uns nun mit hineinnehmen, nachdem der Karfreitag in seiner Düsterheit, in seiner Dunkelheit, in allem Leiden, das Jesus erlitten hat, so uns vor Augen steht, möchte ich uns mit hineinnehmen, dass im Johannesevangelium, in unserem Predigtext, auch noch etwas steht von kleinen österlichen Streiflichtern. Und ich möchte es ganz persönlich denen zusagen, die in Dunkelheit ihres Lebens sind, auf warum auch immer. Sei es, weil die Gesundheit abbaut, sei es, weil man einen lieben Menschen verloren hat, sei es, weil die Partnerschaft am Ende ist, sei es, weil es beruflich einen Zerbruch gab. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Dunkelheit in unser Leben bringen können. Und als Christen sind wir auch nicht frei davon. Aber ich möchte uns mit hineinnehmen, dass die Dunkelheit auch an Karfreitag uns nicht bestimmen muss. So wie die Dunkelheit beim Sterben Jesu letztendlich nicht das Bestimmende war, sondern wie österliche Streiflichter schon vor Ostern auch an Karfreitag deutlich wurden. Nicht so schnell zu sehen, nicht so schnell, dass sie ihre Kraft entwickeln, aber sie sind da. Oft bestimmt uns noch das Dunkle, aber diese kleinen hellen Streiflichter, die österlichen, sind da. Ich möchte uns mit hineinnehmen. Der österliche große Lichtstrahl heißt, dass Jesus sagt, es ist vollbracht. Das haben wir gerade eben auch in der Schriftlese gehört. Als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte sein Haupt und verschied. Ich finde das wunderbar, das so aufnehmen zu dürfen, dass Jesus am Ende nicht sagt, wie wir eingangs der Predigt das formuliert haben, Schluss, Ende, aus. Sondern er sagt, es ist vollbracht. Ich finde es grandios, dass Jesus nicht sagt am Ende dieses Lebens, ich bin erlöst. Sondern dass er sagt, meine Mission ist erfüllt. Meine Lebensaufgabe ist erfüllt. Und diese Lebensaufgabe lässt sich am schönsten illustrieren mit dem Kreuz selbst, mit dem Querbalken, nicht? Fangen wir mit dem vertikalen Balken an. Der vertikale Balken, der zeigt an, dass Jesus den Weg zu Gott, dem Vater im Himmel, freigemacht hat. Es ist vollbracht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder andersrum gesagt, alle kommen zum Vater durch mich. Das ist der vertikale Balken. Es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist frei. Und der horizontale Balken, der steht dafür, dass Jesus für uns die Vergebung erwirkt hat und dass er alle unsere Schuld für sich am Kreuz für uns getragen hat. Ich möchte uns mit hineinnehmen in dieses kleine Wörtchen vollbracht, weil es vom Griechischen her eine wunderbare Bedeutung hat. Es heißt Tetelestai. Und dieses Wort wurde, in Belegen kann man das nachsehen, in der Antike, wurde es oft gebraucht, wenn etwas völlig bezahlt war. Dann hat man auf einem Blatt Papier ganz groß drüber geschrieben, Tetelestai, vollständig bezahlt. Das ist abgehakt, das ist durch, das ist erledigt. Und so gilt es auch, dass Jesus sagt, es ist vollbracht, was es anbelangt, was deine Schuld und deine Sünden anbelangen. Der Schuldschein, der dich vor Gott anklagt, ist bezahlt. Die Rechnung deiner Sünden ist vollkommen beglichen. Und deshalb konnte Paulus dann, weil er das erfasst hat, als er Jesus kennengelernt hatte und sich theologisch damit auseinandergesetzt hat mit dem Evangelium, deshalb konnte Paulus dann auch im Kolosserbrief schreiben, Jesus hat den Schuldschein, der uns anklagte, aus unserer Mitte hin fortgeschafft, indem er ihn am Kreuz getragen hat. Und dieser Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt. Immer wenn ich noch ein Wegekreuz sehe, ich wohne ja jetzt im ländlichen Gebiet, katholisch geprägt, an der Straße, wo man bei uns reinfährt, wo wir wohnen, ist am Anfang ein Wegekreuz. Und wenn ich diese Straße durchfahre und will in anderen weiterfahren, steht am Ende wieder ein Wegekreuz. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Wegekreuz vorbeigehe, sehe ich oben diese Inri-Tafel. Und die ist bedeutsam, wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Aber viel bedeutsamer ist, dass da eigentlich nicht nur diese Indri-Tafel steht mit dieser Anklageschrift, sondern dass da was anderes dran genagelt ist, nämlich meine Schuld. Wisst ihr, ich bin Gott so dankbar, dass er meine Schuld bezahlt hat. Kannst du Gott noch dankbar sein, dass er alle deine Schuld in Jesus Christus auf sich genommen hat und die bezahlt ist? Tetelestai, vollständig bezahlt. Wie stark ist dein Sündenbewusstsein ausgeprägt? Darf ich mal so persönlich fragen. Wenn dein ausschlägt wie so ein ganz empfindsamer Seismograf und du ständig jeden Tag sagst, oh, da bin ich wieder schuldig geworden und da habe ich nicht recht gehandelt und da weiß ich, vor Gott war das nicht rechtens. Wenn du so ein ganz empfindsames Gewissen hast, dann ist es auf der einen Seite gut, aber es kann dein Leben als Christ auch ungemein erschweren. Und da möchte ich dir zurufen, dass du das in Anspruch nimmst, Tetelestai. Es ist vollbracht, all diese Schuld hat Gott schon gelöst in Jesus Christus. Nimm das auf in dein Leben und lass es Kraft entwickeln, damit du nicht immer nur fixiert bleibst auf das, was du merkst, weil dein Gewissen so ausschlägt, so schnell ausschlägt, was vor Gott nicht rechtens ist. Aber würdest du sagen, mein Gewissen schlägt kaum aus und mein Sündenbewusstsein steht mir nicht groß vor Augen, dann bitte ich dich, lass dich heilsam erschrecken. Auch wenn du deine Sünden nicht siehst, Gott sieht sie wohl und er wusste, dass auch für dich Jesus am Kreuz sterben sollte, wollte und musste. Tetelestai, es ist vollbracht. Das kann Trost sein, es kann aber auch eine Ermahnung sein, darüber nachzudenken. Auf jeden Fall ist es ein Spitzensatz und Ausdruck einer großen Spitzenleistung, die Jesus hier vollbracht hat. Der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ich komme aus einer Zeit, wo es noch diese großen Familienshows gab. Eine davon ist Dalli Dalli. Und Hans Rosenthal, hat ja dieses Spiel konzipiert, diese Show. Und immer wenn ein Kandidat eine absolute Spitzenleistung vollbracht hatte, dann hat das Publikum irgendeinen Buzzer gedrückt, oder ich weiß nicht, wie das früher hieß, und dann ging so eine rote Lampe an, und dann hieß es Spitze. Und dann ist Hänschen Rosenthal in die Luft gesprungen, wer weiß das noch? Ja, einige Hände gehen hoch, okay, ich brauche gar nicht so viel. Und hat geschrieben, das war Spitze. Jetzt weiß ich, dass dieser Vergleich von der Fernsehshow mit Golgatha auf jeden Fall hinkt. Ich will es auch nicht vergleichen. Aber Jesus Christus hat auf Golgatha wirklich eine Spitzenleistung vollbracht. Dass er den Weg zum Vater freigemacht hat und dass er unsere Sünden auf das Kreuz hingetragen hat. Wisst ihr? Und da können wir als Christen auch mal an Karfreitag mal wieder ganz neu in die Luft springen und können sagen, Herr Jesus, ich danke dir, das ist und das war und das bleibt Spitze. Und wir werden nachher gleich noch eine Lobpreiszeit haben nach dieser Predigt. Und da möchte ich euch einladen, dass ihr zumindest innerlich mal wieder in die Luft springt. Oder kurz beim Aufstehen in die Luft springt und sagt, Herr Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Tetelestai. Das war, das ist und das ist für mein Leben Spitze. Aber jetzt schauen wir noch nach diesem großen österlichen Licht, schauen wir noch auf drei kleine Lichter, die etwas versteckt sind in unserem Predigttext heute. Und der erste kleine österliche Streiflichter heißt Jesus aber in der Mitte, so heißt es in Vers 18. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Ich finde es ein österliches Zeichen. Ein österliches Zeichen, dass Jesus auch in seinem Kreuzestod bei den Menschen nahe sind, die am Ende des Weges sind. Die zwei links und rechts waren auch am Ende ihres Weges, sogar am Ende ihres Lebensweges. Und vielleicht bist du nicht am Ende deines Lebensweges, aber du bist am Ende eines Weges. Vielleicht. Und da möchte diese Karfreitag-Botschaft, da müsste dieser österliche Lichtstrahl reinkommen in dein Leben und sagen, dass Gott sagt, ich bin in deiner Mitte, ich bin in deiner Nähe. Nimm das neu auf. Ein österlicher Streiflicht im Angesicht des Endeseins. Konturen von Gottes neuer Welt leuchten auf. Und ein zweites österliches Streiflicht finden wir dann in den Verse 19 bis 22. Und zwar die Aufschrift am Kreuz. Lass uns da nochmal drauf zu sprechen kommen. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden, abgekürzt INRI. Und diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Da sprachen die hohen Priester zu Pilatus, weil diese Aufschrift war ihnen ein Dorn im Auge. Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt habe, also er hat es lediglich behauptet, aber de facto ist das nicht der König der Juden. Pilatus antwortete diese berühmt gewordenen Worte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, das bleibt so. Pilatus hatte recht, ohne dass er es wahrscheinlich zutiefst verstanden hatte, dass Jesus wahrlich der König der Juden ist. Das heißt, Gott hatte hier seine Finger mit im Spiel, auch bis im Detail des Kreuzigungsgeschehen, dass er Pilatus benutzt hat und geführt hat, sodass er eine geistliche Wahrheit über Jesus ausgeschrieben hat, die die hohen Priester und die theologischen Gelehrten nicht anerkennen wollten. Er gebraucht einen mächtigen Mann wie Pilatus, um Wahrheit ans Licht zu bringen. Natürlich ist Jesus objektiv der König der Juden schlechthin. Und nicht, wie die hohen Priester behaupten wollen, er meint das nur, aber letztendlich ist das nicht. Was macht dir zu schaffen und wo denkst du, bist du am Ende? Schau nicht auf das Ende immer nur, sondern rechne damit, dass Jesus schon irgendwie deine Umstände oder Menschen führt und leitet, um österliches Streiflicht in deine Dunkelheit hineinzubringen. Und abschließend noch das dritte österliche Streiflicht, das Gewand Jesu. Es ist ja erstaunlich, dass im Kreuzigungsgeschehen so viele Zeilen um dieses Gewand bemüht werden oder geschrieben werden. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Man fragt sich, was hat es in der Kreuzigungsgeschehen noch für eine Bewandtnis, so genau auf das Gewand einzugehen, wie es zusammengesetzt ist. Und da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Wie gut, dass unser Bibeltext dann gleich die Lösung parat gibt. So sollte die Schrift erfüllt werden aus Psalm 22, Vers 19. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben mein Gewand das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Und hier merken wir auch wieder ein kleines, feines, österliches Streiflicht, das man so leicht überlesen könnte oder nicht wahrnehmen könnte. Dass Gottes Vorhersagen sich bis ins Detail erfüllen. Selbst wenn es um ein ganz einfaches Gewand geht. Das Gewand, das Jesus bei seiner Kreuzigung trug, war schon Jahrhunderte vorher im Alten Testament prophetisch vorhergesagt. Und erfüllt sich jetzt dann, 30 oder 33 nach Christus, als Jesus am Kreuz stirbt. Das heißt, Gott bleibt Herr der Geschichte, auch wenn sie vordergründig so aussieht, als würde sie ihm entgleiten. Und das gilt auch für unser Leben, das gilt auch für dein Leben. Es mag sein, dass dein Leben so läuft, dass es dir entgleitet und dass du Gott darin nicht mehr siehst. Aber der Herr bleibt auch der Herr deiner persönlichen Geschichte. Das ist das Entscheidende. Und diese österlichen Streiflichter, die muss man entdecken, auch im persönlichen Leben, so wie hier. Die leuchten ja nicht so hell wie so ein Strahler, der dich sofort flasht und sagt, na klar, hier erlebe ich Gott und hier merke ich, Gott ist am Wirken. Nein, die sind zart, die sind sanft, die sind nicht so hell, die sind nicht so strahlend. Aber sie sind da. Und wichtig ist, dass ich sage, Herr, lass mich diese österlichen Streiflichter in meinem persönlichen Karfreitag, lass sie mich entdecken, lass sie mich sehen, damit ich Hoffnung bekomme, damit ich Kraft bekomme, bis auf den Tag, wann in meinem Leben wieder richtig Ostern wird. Wollen wir zum Schluss kommen an dieser Stelle. Karfreitag endet mit einem Schlussakkord von Jesus Christus, es ist vollbracht. Auch wenn es vordergründig so aussieht, Schluss, Ende, aus. Und dann sind da eben diese kleinen österlichen Streiflichter. Und von daher ist auch Karfreitag letztlich ein guter Freitag. Und im englischen Sprachgebrauch nennt man ihn Good Friday. Wir Deutschen tun uns da ein bisschen schwer damit. Wir kommen von Kar, das heißt weinen, seufzen, klagen. Karfreitag. Im englischen Sprachraum heißt er Good Friday. Und wenn wir ihn zutiefst betrachten von der Bibel her, ist es ein guter Freitag für uns. Es ist ein guter Freitag für dich. Es ist ein guter Freitag für dein Leben. Es ist ein guter Freitag für dein weiteres Leben. Aber dieser gute Freitag ist gebunden an Jesus Christus. Dieser gute Freitag kann nur ein guter Freitag in deinem Leben werden und bleiben, wenn du dich an Jesus Christus hältst. Wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, wenn du mit Jesus Christus lebst. Und das wünsche ich jedem von uns, so dunkel dein persönlicher Karfreitag vielleicht zurzeit sein möge. Halte dich an Jesus, damit es ein guter Freitag werden kann. Führ mich hin zu deinem Kreuz, dieses Lied, wo wir jetzt gleich singen als Einstieg in unsere Lobpreiszeit. Führ mich hin an dein Kreuz, wo die Liebe floss. Lass mich vor dir knien, nimm mein Leben hin, mach mich ganz neu, ich gehöre dir und führe mich an dein Kreuz. Ich wünsche allen einen Good Friday. Amen.